Psalm 31. Läuft, ne? Wiederholt sich halt vieles so. Manche machen Psalm 26, 27 und 8, nee, Psalm, ach so, Post. Manche machen mehrere Psalmen einfach zusammen, weil es das gleiche Thema ist. Aber das finde ich schade, weil ich, so wie Paulus sagte, so ungefähr, ich weiß nicht mehr zitiert jetzt, aber mir ist es nicht so viel, euch immer das Gleiche zu sagen. Ne? So, und ich merke für mich jetzt beim Vorbereiten, ich brauche das nicht. So, weil ich verstehe es. Und ich habe es erkannt, so, aber so Weisheit ist ja es, wenn man es auch umsetzen kann. Ne? So, wer viel weiß, aber nichts davon tun kann, ja, der hat einen toten Glauben. Da haben wir jetzt in Jakobus gesehen. So, von daher geht es nicht unbedingt so viel darum, wie viel man weiß oder wie viel man erkannt hat von dem, was man weiß und versteht, sondern es geht eher darum, es anzuwenden. Ne? So, das ist halt, wir sind halt Schüler Jesu, ne? Er ist der Meister und wir sind seine Jünger. Und Jünger sind ja Schüler. Er ist Lehrer. Und er hat gesagt, er lässt uns nicht verwaist zurück, sondern er kommt in gleicher Form, aber anders zu uns, um uns zu lernen. Ne? Also hoffe ich, dass der Geist zu uns redet und er uns lehrt einfach anzuwenden. Und bei David ist ein Mann Gottes. So ein, und nicht, weil er große Taten und große Kriege geführt hat, so, sondern weil er selbst dann, wenn er in einer Depression war, wo wir heute drin stecken, so, ne, wo er wirklich im Fleisch ist und gesündigt hat, so, wo er wirklich eine Niete ist als Mensch und als König, so, ist er trotzdem Mann Gottes, weil er nirgendwo anders Trost und Schutz und Leitung sucht als bei Gott. Das macht ihn zum Mann Gottes. Sein Herz ist auf Gott ausgerichtet. Und davon können wir echt eine Menge lernen. Ne? So. Wir sehen heute eine dunkle Zeit wieder mal in Davids Leben. Wir wissen ja, dass er an Depressionen litt. Das wird in seinen Psalmen oft klar. Heute wieder. Ne? So. Und ich finde es schön, dass Gott auch über unseren Schwachheiten und unseren Unvermögen so drüber steht. Ne? Was er wirklich will, ist: Such mich. Du wirst mich finden. Frag nach mir und du wirst eine Antwort kriegen. Ne? So. Bei dir, o Herr, also dem Vorsänger, ein Psalm von David, bei dir, o Herr, habe ich Zuflucht gefunden. O lass mich niemals zuschanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige dein Ohr zu mir und rette mich rasch. Sei mir ein starker Fels, eine feste Burg zu meiner Rettung, denn du bist mein Fels und meine Festung. Führe. Leite du mich um deines Namens willen. David ist hier, und er schreit zu Gott aus. Ja. Und da er danach gerade fragt, sieht er es gerade nicht. Das werden wir noch sehen. Er ist wieder in einer Situation, wo alle gegen ihn sind, in seinen Augen. Ne. So, wo er verfolgt wird, so, wo man nach seinem Leben trachtet. Eine Situation, wo er irgendwie im Dunkeln steht und irgendwie nach Gott fragt, weil er das Gefühl hat, Gott ist nicht mehr da. Ne. So. Eine Situation, die halt nicht so einfach ist. Und er ruft aber zu Gott und er sagt, sei du mein starker Fels. Sei du meine Sicherheit. Ne? Und ein Fels in der Wüste war immer was Gutes, wenn du auf der Flucht warst. Ne? So. Du konntest dich drauf verstecken, ne? Und hattest alles im Überblick, von welcher Seite jemand kommt. Ne? Und eine ganze Armee hat eine Weile gebraucht, hochzukommen. Ne? Sei du mein Fels, meine Sicherheit. Gib mir, sei du der Ort, wo ich überschauen kann. Sei du, ja, meine Zuflucht. Und ich habe das oft gebraucht, so ein Ort der Zuflucht. Ne? So ein, also ich kenne mich mit Depressionen aus. Und als ich den Psalm gelesen habe, da musste ich irgendwie an meine Vergangenheit denken vor Jesus. Und ich hatte genauso Paranoia wie er. Ne? So dieses Gefühl, keiner hat mich lieb. Alle wollen nur was Böses von mir. Ne? So dieses Gefühl, nirgendwo fühle ich mich sicher oder zu Hause. Ja. Nirgendwo bin ich wirklich geborgen und kann mich öffnen oder will mich öffnen. Ne? So mit. Und ich danke Jesus. Ne? Durch ihn haben wir das, habe ich das alles. Und er sagt, bei dir möchte ich flüchten, wenn ich mich gejagt fühle. Von dir möchte ich gehört werden. Neige dein Ohr zu mir und rette mich rasch. Mein starker Fels. Ne? Meine feste Burg zu meiner Rettung. Ne? Und wenn ich in Verfolgung bin, dann wünsche ich mir nichts mehr als eine Burg in dem Moment. Ne? Eine Burg ist echt was Tolles. Eine Burg hat eine fette Mauer. Eine Burg ist einfach nur dafür gebaut, um Belagerungen standzuhalten. Ne? Große Tore, die man hochziehen kann, zum Spähtürme für Bogenschützen und heißes Öl. Ne? Eine Burg ist eine dicke Mauer eigentlich, ein Haus mit einer dicken Mauer. Ne? Gut gesichert. So, da kommt man nicht so schnell rein. Und David sagt ja, ich brauche nicht ein großes Konto, ich brauche jetzt nicht ein Haus am See, ich brauche jetzt nicht meinen festen Job, ich brauche jetzt nicht eine Frau, die mir so gefällt, wie sie ist, ich brauche jetzt nicht dies und jenes, ne? Das und das, wie ich aussehe oder das und das, was mich alle wieder lieb haben, sondern das, was mir wirklich Sicherheit bringt, das bist du, Herr. Ne? Du bist meine Burg. So, ob ich nur wenig Geld habe oder viel, ob ich geliebt bin oder gehasst, so, und ob ich verfolgt bin oder meinen Frieden habe, so, und ich möchte mich bei dir bergen. Du bist meine Sicherheit. Ja. Ich sehe jetzt immer die älteren Missionare, die werden immer älter. Ich bin jetzt 10 Jahre mit Jesus und man merkt schon, 10 Jahre veränderten Menschen sehr. Ne? So, und viele gehen jetzt so in Rente, in Anführungsstrichen, ne? Haben sie ja nicht als Missionare, jedenfalls nicht bei Carol Sheppel. So, ne? Und es ist echt krass, einfach zu sehen, sie haben ihr Leben lang nie irgendwie investiert in eine Rentenversicherung, ne? Oder Altersvorsorge. So. Aber es ist trotzdem herrlich zu sehen, wie Gott sorgt. Ne? Er macht trotzdem weiter. Ne? So, und er ist die Sicherheit. Ne? Und dann höre ich andere, so die mir dann sagen, ja, Stefan, du kriegst eh keine Rente mehr. Ne? So, du musst jetzt Altersvorsorge machen, so wie mein Vater letztens. So. Ne? Wo ich dann denke, nee, das, siehst du, das ist keine Sicherheit, nicht wirklich. Ne? Ist jetzt nicht schlecht, das zu machen. Ist vielleicht weise für manchen, so, aber sicher ist es nicht. So. Gott ist unsere Burg. Gott rettet aus jeder Situation. Gott ist ein Fels, eine Festung. Und das ist Davids Schrei halt, führe du mich. Leite du mich. Aber leite und führe du nicht mich nur, weil du mich liebst oder weil ich so toll bin oder gerade nach dir frag, sondern um deines Namens bin. Weil ich ein Zeugnis bin, ein Zeugnis für einen lebendigen Gott. Wenn die Heiden um mich kommen dann, und mein Elend sehen, dann lass du deinen Namen nicht verkommen durch mich, durch meine Schwachheit, vielleicht durch meine Sünden oder durch meine Selbstsucht, ne? Oder durch meine Umstände, so wo meine Schwachheit rauskommt. Ne? Und du siehst ja, wie die Christen gerade verfolgt werden. Und wenn die den Psalm lesen, lesen die den anders als wir. Ne? Die haben wirklich, sind auf dem Felsen, ne? So, und umringt von der IS. So, ne? So, die haben, wissen wirklich, was das heißt. Alle hassen uns und haben sich gegen uns gestellt. Sogar Familien. Ne? So, die sitzen wirklich auf dem Berg und sagen, wir brauchen Rettung. Rettung rasch. Ne? Der Feind naht. So, sind, führe du mich daraus. Nimm mich an der Hand. Leite du mich aus meinen Sorgen. Leite du mich aus dieser Dunkelheit. Als Zeugnis für deinen Namen und für deine Ehre, damit ich was zu erzählen habe. Befreie mich aus dem Netz, das sie mir heimlich gestellt haben, denn du bist meine Schutzwehr. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Hat Stephanus gebetet, ne? Als die Steine flogen. Jesus auch. Stephanus, der kommt aber noch nicht verraten. Da Stephanus hat das gebetet als die Pharisäer und Sadduzäer, ne, da standen um ihn gesteinigt haben, weil er Jesus liebt und ihn als Messias angenommen hat. Er hat gesagt, nimm du meinen Geist oder ich gebe dir meinen Geist, was auch immer. So, Jesus hat es gebetet am Kreuz, ne, so, hat gesagt, in deine Hände lege ich meinen Geist. Er ne, hat gerade den Psalm gebetet. So. Im Grunde bedeutet das so viel wie, mein Leben ist dein Leben. Mach mit meinem Leben, was du willst. Mach mit meiner Zeit, was du willst. Mach mit meinem Recht, was du willst. Mach mit meinen Wünschen, was du willst. Nimm meine Träume und mach, was du willst. Bring es in Erfüllung oder gib mir neue. Ja. So. Mach mit mir, was du willst. Ich leg mich in deine Hände. Und lass mich formen und lass mich führen und lass mich leiten. Unabhängig von dem, was ich will. Und das ist nicht leicht. Auch für Jesus war es nicht leicht. Und auch er war verlassen am Kreuz. Nicht nur von den Menschen, sondern auch von Gott. Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Es war eine dunkle Zeit. Aber trotzdem war auch Jesus in der Situation, wo er verlassen schien von Gott, was ja nicht war, aber wo er durch die Sünde nicht Gemeinschaft mehr haben konnte, eine Beziehung zwischen ihm und seinem Vater ganz anders war auf einmal, als davor war, war er trotzdem da und hat gerufen, nicht nehme ich eure ab oder Engel kommt und befreit mich, sondern mein Leben ist in deiner Hand. Mach, was du willst mit mir. In deiner Hand befehle ich meinen Geist, denn du hast mich erlöst. Herr, du treuer Gott. Das ist doch das, was wir heute singen, oder? Und sagen. Du hast bezahlt für mich, Jesus. Du hast mich erlöst und befreit. Du bist jetzt mein Herr, mein König. Du bist mein Gott. Du bist treu. Ich möchte auch treu sein. Mach mit mir, was du willst. Und das ist schwer, ne? Und das gehört zur geistlichen Reife. Und manche Sachen gebe ich ihm sofort und andere Sachen, da merke ich ja später, dass ich es eigentlich für mich behalte, obwohl er schon angesprochen hat. So der Wille Gottes. Ich hasse die, welche trügerische Götzen verehren. Und ich? Ja, ich vertraue auf den Herrn. Er sieht sein Umfeld, er sieht seine Brüder da, ne, die Juden, und die einzelnen Stämme, er sieht die Heiden, die da mit rumstehen, ne, seine Feinde, und er sieht, wie so viele diesen Gott verlassen, diesen Allmächtigen, und sich diesen Götzen hinwenden. Ne. So wie Paulus sagte, Bitterkeit, Zorn, Wut, Unzucht, böse Lust und Habgier, ne? So, das sind Götzen, meidet das. Das hat nichts mehr bei euch zu suchen. Ne? Wie Jesus sagte, lebt die Liebe. Die Liebe ist sanftmütig und gütig und bläht sich nicht auf und freut sich an der Wahrheit und hasst das Böse. Ne? Die Liebe hofft alles, glaubt alles. So, die Liebe vergeht nie. Und alles, was ehrbar ist und alles, was wohllautend und alles, was was auch immer, ne? Habe ich heute erst gelesen, ob es vergessen ist. Das strebt an. Ne? Danach strebt. All das Gute. All das Richtige. Ne? So wie Paulus sagt in Epheser, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Ich habe so viel gelesen heute. Wo er sagt, kennen wir alle. Wo er sagt, habe ich vergessen. Mist. Wo war ich gerade? Genau. Wo er sagt, wir müssen die Sünde nicht mehr tun. Galater war's. Und wir sind in allem frei, aber ich lasse mich aber auch von nichts beherrschen. Ne? Ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ich bin in allem frei, aber nicht alles dient dem Guten. Ne? Aber wir sollen in Gnade leben und die Gnade hat uns frei gemacht. Heißt es, dass wir sündigen dürfen, so wie wir wollen, um die Gnade voll zu machen? Nein, das sei ferne. Ja. Sondern alles, was ehrbar ist, das müssen wir anstreben. Ja. Weil zur Heiligkeit sind wir berufen, weil Gott heilig ist. Mhm. Dieses heilige Sein ist was Wunderschönes, oder? Ich meine, ich kenne Christen, für die ist es eine Last. Ja. Zu denen sagt Paulus in Galater so, warum lasst ihr euch wieder Bürden auflegen, schwere Lasten, und selber tragen sie nicht? Ja. Diese Gesetzlichkeit, dieses Ich muss, um Gott zu gefallen. Jesus hat uns gelehrt, was Heiligkeit ist. Zu ihm zu kommen und ihm alles hinzulegen und ihm machen zu lassen. Er macht uns heilig. So wie Paulus sagte, aus mir heraus bin ich nicht heilig. So, und aus mir heraus ist ein innerer Mensch, der sehnt sich so nach dem Guten, nach dem Willen Gottes. Aber da ist auch dieser alte Mensch, ne, und der macht einfach, was er will. Ne, der ist fleischlich gesinnt. Vielleicht habe ich jetzt einen roten Faden verloren, aber trotzdem war es wichtig irgendwie. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Denn du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich hasse die, welche trügerische Götzen verehren. Und ich vertraue auf den Herrn. Ich will frohlocken und mich freuen an deiner Gnade. Denn du hast mein Elend angesehen. Du hast auf die Nöte meiner Seele geachtet und hast mich nicht ausgeliefert in die Hand des Feindes, sondern hast meine Füße in weiten Raum gestellt. David ist gerade wieder erquickt, ne? Und es ist so wichtig, ins Gebet zu kommen. So, ich habe es heute erst irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber betet ohne Unterlass. Bleibt beständig im Gebet. Also bleibt in der Gemeinschaft mit Gott. Fang nicht an, aus eigener Kraft zu leben, ne? Sondern seid in Gott. Ich will frohlocken. Ich will mich freuen an deiner Gnade. Und ich liebe das, wenn ich aufstehe oder wenn ich durch den Tag gehe und ich lese was in der Bibel und dann freue ich mich so. Und dann frohlocke ich, ne? So diese Freude, wo du machst, ne? Wo Energie mit dabei ist, irgendwie so wo du dich nicht, wo es nicht nur so ein Kopffreude ist, ne? Sondern wo du einfach tanzen willst, so, ne? So, oder singen, so eine Freude, die einfach auch leidenschaftlich ist. Ne? So, ich will frohlocken und mich freuen an deiner Gnade. David ist hier gerade im Dunkeln, ne, und sagt das. Vater, ich will mich freuen. So, und die Freude wird oft verkannt. So, und Freude ist was Schönes. Das ist eine Frucht vom Heiligen Geist, ne? Freude, so Friede und so weiter. Ich sag's nicht nochmal. Ne? So, ne? Ich will mich. Und das war auch, als ich, bevor ich zu Jesus kam, war ich so sehr im Suizid und so sehr unten und so sehr kaputt von all meinem Lebensstil und von all diesen Wunden, die ich anderen oder andere mir zugefügt haben, so, dass ich halt gesagt habe, ich bin der, der auszieht, die Freude zu finden. Ne? So. Und mich hat es echt weit getrieben, zum Teil so, und ich habe nirgends Freude gefunden. Ne? Mein Herz war traurig. Wenn du Depressionen hast oder wenn du im Dunkeln bist und dich nicht mehr freuen kannst, ne? So. Man kann nur zu Gott ausrufen, so ein Gott, gib mir diese Freude an deiner Gnade, gib mir diese Freude an dir, dass mir die Situation hier total egal wird, dass ich einfach weiß, du bist da und du bist mit mir. Diese Freude ist wichtig. Ohne Freude hat man so ein totes Christsein, ne? So ein kaltes, krankes Christsein. Christen, die sich nicht freuen, sondern immer nur so gucken. Die es sehr genau nehmen mit Gott, weil sie ihn lieben, so, und sein Wort und so weiter, aber die es irgendwie nicht schaffen, menschlich zu sein, ne? So, weil sie denken, Gott lacht auch nicht. So, ne? So, dem fehlt was ganz Wichtiges. Gott hat gesagt, lieb mich mit deinem Herzen, mit all deinem Herzen, mit all deinem Verstand, mit all deiner Seele, ne? Mit deinen Gefühlen. So. Mit deiner Inbrunst. So. Mit deiner Leidenschaft. Ne? So wie man eine Frau begehrt, so sollte man auch Gottes Wort und seine Gemeinschaft begehren. Wenn ich zu meiner Frau immer sage, hey Dorit, danke fürs Essen, ich liebe dich, tschüss, ne? Dann wäre das eine Ehe und die würde vielleicht funktionieren, wenn sie genauso wäre. Aber es wäre jetzt nicht gerade sehr farbig. Ne? Zum Romantik ist wichtig. In der Ehe, aber auch bei Gott. Auch wenn das mit Gott ein bisschen anders aussieht, dann. Hoffe ich, denke ich. Und du hast mich nicht ausgeliefert in die Hand des Feindes. Und das ist doch schön, oder? Das ist genau das, wo wir uns freuen können. Selbst wenn wir uns so fühlen, als ob alles schief geht, so, als ob nichts wirklich klappt. Selbst in Situationen, wo wir denken, Gott hat seinen Segen weggenommen oder seine Hand oder was auch immer. Ne? So, wir können wissen, dass Gott seine Hand nicht wegnimmt. Dass Gott uns nie ausliefern würde an Satan. Dass von seinem Herzen her uns nie in so weite Gefahr bringen würde, dass wir abfallen würden. So, und dafür hat er viel zu viel gegeben, viel zu viel bezahlt. Ich liebe diese Sicherheit, einfach zu wissen, wenn irgend so ein Christ kommt, der da verblendet ist, dass ich wissen kann, nee, mein Gott, der verlässt mich nicht. So, mein Gott ist hundertprozentig auf meiner Seite. Mein Gott hat hundertprozent alles gegeben, damit ich hundertprozent bei ihm sein kann. Und du hast mich nicht ausgeliefert in die Hand des Feindes, sondern du hast meine Füße in weiten Raum gestellt. Er erinnert sich und er weiß wieder so, wer Gott ist, aber dann kommt wieder dieser Moment, er hat das, was Paulus so beschrieben hat, ne? Da ist ein innerer Mensch, so, und der will das Gute tun, aber da ist auch dieser äußere Mensch, so, der tut, was der Innere nicht will, ne? So, ich gucke mir dabei zu und denke mir dabei, so, wie ich es einfach nicht haben will, ne? Weil dieses neue Leben ist Hoffnung und Liebe und Güte, so, ist Kraft, ist Heiligkeit, ne? Ist Gott, so, ne? Und das kennen wir doch, oder? So diese Momente, wo du einfach, du bist stark im Glauben und im gleichen Augenblick, bumm, brichst du wieder zusammen, du kannst, hast schon wieder keine Hoffnung mehr, ne? So, wo du betest und dich freust an Gottes Wort und dann im nächsten Augenblick denkst du so, ah, ich bin so schlecht, oder, ah, keine Ahnung, was man denkt, so, ne? Oder die Momente, wo du vor einer Entscheidung stehst und du weißt, nee, das mache ich nicht, das will Gott nicht, ne? Und gleichzeitig guckst du dir aber dabei zu, wie du es machst, ne? So, das ist menschlich, so, das gehört einfach zu unserer gefallenen Natur dazu, das ist unnatürlich, ne? Natürlich war es im Garten Eden, dass es keine Angst gab, keine Furcht, kein Alleinsein, keine zwei gespaltenen Persönlichkeiten oder sonst was. Ne? So, alles war rein und gut in Gott. Ne? Und dann wurde es unnatürlich durch die Sünde. Und da stehen wir jetzt, sind wir halt leider noch drin. Ne? Und auch David kommt hier wieder runter und dann auf einmal in Vers 9, in Vers 10, oh, sei mir gnädig, o Herr, denn mir ist Angst. Vor Gram sind schwach geworden meine Augen, meine Seele und mein Leib, denn mein Leben ist dahingeschwunden in Kummer und meine Jahre mit Seufzen. Meine Kraft ist gebrochen durch meine Schuld, also durch Sünde. Und meine Gebeine sind schwach geworden. Depressionen, ne? Kennt ihr das, wenn ihr so kraftlos seid und so euch so zerschlagen fühlt, dass ihr irgendwie, gibt es da überhaupt keinen Lichtblick mehr so wirklich, ne? Oder selbst zu schwach zum Beten bist, so irgendwie, oder selbst zu schwach zum, ich weiß auch nicht, ne? Oder einfach auch keinen Antrieb mehr hast, ne? Einfach so alle, ne? Und David ist so hier und diese ständige Kampf und David, Jesus sagt ja, wir sind Krieger, ne? Wir sind Soldaten, wir sind in einem geistlichen Kampf, jeden Tag. Paulus sagt es, seid wachsam, zieht Jesus an, zieht die Rüstung an. Ne? So, geht wach und bewusst durchs Leben, ne? Und nicht halbtrunken und schläfrig. Ne? So, ihr seid wiedergeboren, nicht mehr von dieser Welt. Ihr habt einen Auftrag, eine Bestimmung, eine Berufung, ihr seid Auserwählte, königliches Priestertum und was auch immer. Ne? So, deswegen seid angezogen, seid wach und wartet und tut, ne, und betet. Zum, ne. Und dann kämpfst du und du lebst Jesus und du bist da drin und irgendwie wird man dann auf einmal, ist so eine Zeit da, wo man einfach manchmal müde wird. Ne, weil man wieder sich im Fleisch langsam hingibt. Ne, falsche Entscheidungen trifft. So, weil man nicht mehr so wach und so bewusst so durch seinen Alltag geht. Ne. Wo dieses neue Leben irgendwie dieses Bewusstsein dafür, dass es echt ist, ne, und da ist, so dass man nicht auf die Zeit guckt, sondern auf die Ewigkeit, ne, wenn es wieder zurückgeht, dass man immer mehr wieder auf dieses Zeitliche begrenzt wird von seinem Denken, ne, so auf das Physische, so auf das, was man sieht und was man halten kann, auf das Logische, ne, so wenn man wieder weggeht mit dem Blick von Jesus auf die Welt. Das kennen wir doch, oder? So, dann schwindet diese Kraft. Ne? Und dein Gebetsleben wird wieder müde. Und dein Lobpreis ist anders. Und deine stille Zeit ist anders. Ne? Und das Sitzen in der Gemeinde, da wird es nach 20 Minuten schon zu viel. Und dann will man auch nicht mehr über Gott reden, weil man hat eigentlich gar nichts zu reden über Gott. Und dann kommen wieder die Momente, wo man vor Gott sitzt, ne? Und dann sagt, ja, ich bin schwach geworden, meine Augen sind schwach geworden, ich sehe nicht mehr deine Herrlichkeit. So, meine Seele und mein Leib sind dahingeschwunden im Kummer. Ich finde diese Freude nicht mehr in meinem geistlichen Leben. Ich finde diese Freude in dir nicht mehr. Ja, meine Kraft ist gebrochen durch meine Schuld. Das muss uns bewusst sein. Ein Leben im Heiligen Geist verspricht Freude und Friede. Stärke und Disziplin ist auch so eine Frucht. Eine Selbstdisziplin. Das Reden Gottes, Leitung und Führung und Gnade. Früchte, gute Früchte. Findet man das in seinem Leben nicht, dann ist man außerhalb von Gottes Willen. Das bedeutet, man lebt in Sünde, auf irgendeine Art und Weise. Es gibt keine andere Alternative. Weil Gottes Wille ist für uns, diese Frucht zu bringen, diese gute Frucht. Zuerst in uns, damit andere sehen, wer Gott ist. Finden wir das nicht, dann sind wir nicht in Jesus. Ich liebe das aber an Gott, dass er uns deswegen nicht verlässt und dass er uns manchmal runterbringt wieder auf den Boden, damit wir erkennen, nee, ich, deine Ehre, ich brauche dich. Ich muss ausschreien nach dir. Du musst mich ziehen und führen. Ich habe keine Kraft. Ich bin schwach. Vor all meinen Feinden bin ich zum Hohn geworden. Meine Nachbarn allermeist. Und ein Schrecken meinen Bekannten, die mich auf der Gasse sehen, die fliehen vor mir. Ich bin in Vergessenheit geraten, aus dem Sinn gekommen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zertrümmertes Gefäß, denn ich habe die Verleumdung vieler gehört. Schrecken ringsum, als sie sich miteinander berieten gegen mich. Sie trachteten danach, mir das Leben zu nehmen. Auf einmal, da merkst du richtig, wie blind du in dem Moment ist, ne? Das Fleisch hier, so ein, das ist nicht wahr in dem Sinne. Wir kennen David seine Geschichten, als Saul ihn verfolgte. Es waren immer Männer da, die zu ihm standen. Als Absalom ihn verfolgte und nach dem Leben trachtete und hat ein großer Teil Israels Absalom nachgefolgt, aber ein großer Teil Israels stand hinter ihrem König David. Ne? So, David war nie verlassen und nie allein. Da war, das war nicht so, dass alle sich gegen ihn verschworen haben. Ne? So, ne? Und das Gefühl hier kenne ich. Ne? So, wenn du zulässt, depressiv zu werden, zulässt, fleischlich zu werden, und Depressionen ist Sünde, es ist Fleisch. Ne? So. Man lässt sich beherrschen von Gefühlen. So. Weißt du, dann verliert man seinen Klick, man verliert seine Freude und seine Kraft in Gott. Ne? Aber man verliert ja auch seine Kraft und Freude von der Seele her. Ne? So, man fühlt sich matt. So, man fühlt sich allein. So, man fühlt sich verlassen. So, man fühlt sich unbeliebt. Man hat doch so wenig Kraft, dass man überhaupt keinen Ausweg findet. Überhaupt, man hat so wenig Kraft, dass man überhaupt keinen Ausweg suchen kann. Ne? Irgendwie ist alles sinnlos. Und David ist hier und er ist einfach in Angst. Und ich liebe das so, dass er zu Gott kommt und ehrlich ist. Dass er nicht sagt, ich, großer David, König über Israel, Gesalbter des Herrn, mit dem Heiligen Geiste, sage, das wird schon irgendwie. Ne? Dem hoch und heilig groß bist du, Jahwe, oder Jahwe. Sondern er ist hier und er ist als Mensch da vor Gott. Ne? Und er sagt so, ich habe Angst. Ich bin schwach. Ich bin verfolgt. Ich bin allein. Aber ist doch schön, oder was? Wir wissen können so, und Gott verlässt uns nicht. Wir sind nie allein. Aber ich vertraue auf dich. Und da kommt wieder der Geist, ne? So. Bleibt im Gebet. Und das ist mir heute nochmal so aufgegangen. Und jetzt gerade noch mehr. Ich hoffe euch auch. So, aber was es bedeutet, so beständig im Gebet zu sein. Ne? Warum das so wichtig ist, dass wir füreinander beten. Paulus, der Große, der sagte, und bitte, betet auch für uns für offene Türen, damit wir das Evangelium verkündigen können. Ne? So. Ich bete andauernd für euch, ständig, in Inbrunst, unter Tränen, so, ne? Unter Dank. So. Bleibt im Gebet. So. Das ist so wichtig, weil Ich komme mit meiner Schwachheit ins Gebet zu Gott, weil ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und ich mache mir da ehrlich gesagt auch keinen Plan, weil ich rede, was ich gerade empfinde. Aber das ist doch schön, oder du bist im Gebet und sobald du das machst, stehst du ja vor Gott. Mehr kannst du ja als Mensch nicht tun. Du kommst bewusst zu Gott und du gibst ihm das hin, indem du das sagst. Er weiß es ja eh schon, aber du musst es hören. Und das ist schön, wenn ich bete, höre ich, was in mir vorgeht. Wenn ich nicht bete, merke ich das oft nicht. Ich merke nur die Auswirkungen. Aber wenn ich vor Gott bin, je mehr ich vor Gott bin und ihm das sag, da höre ich mir selbst zu und ich merke, oh, das beschäftigt mich gerade. Das ist so. Und ich höre es. Und ich merke auch, wie unsicher ich bin und wie schutzlos, wie kraftlos in dem Bereich. Aber ich bete und ich komme dann zu dem Punkt im Gebet, ich muss es dir geben und du gibst es. Und das ist doch schön, weil das sind die Momente, wo du vor Gott stehst und der Heilige Geist kommt und redet wieder zu dir. So oft, wie ich bete, hin und her, so, ne? So, und ich bete, oh, ich kann das nicht und dann, ich brauche dich und das und dann, ja, du bist bei mir, ne? So gehst du dann raus. Ne? So, wer aufhört, mit Gott zu reden, hört auf zu leben. Ein guter T-Shirt-Spruch. So. Aber das ist so. Und ich merke das bei mir, wenn mein Gebetsleben wenig ist. Dann ist da auch nicht viel von Gott. Bleib beständig im Gebet, damit Gott reden kann. Wenn du dir Zeit nimmst, mit Gott zu reden, dann nimmst du dir auch Zeit so und machst du auch die Möglichkeit, dass Gott dir was gibt. Bleib im Gebet, bleib mit Gott. Aber ich vertraue auf dich. Und da sitzt der Geist wieder, ne? Und er baut und er quickt. Gibt ihm die Realität wieder vor Augen, ne? Wir haben unsere Realität und da gibt es noch eine andere, Gottes Realität. Aber ich vertraue auf dich, o Herr. Ich sag, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. Da haben wir vorhin gesungen. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und von meinen Verfolgern. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Rette mich durch deine Gnade. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich rufe dich an. Zu Schanden werden sollen die Gottlosen, verstummen im Totenreich. Die Lügenlippen sollen zum Schweigen gebracht werden, die Frechreden gegen den Gerechten mit Hochmut und Verachtung. Wie groß ist deine Güte, die du denen bewahrst, die dich fürchten, und die du an denen erzeigst, die bei dir Zuflucht suchen. Das ganze Geheimnis der Heiligkeit, das ganze Geheimnis von dem perfekten Christen, das ganze Geheimnis von diesem neuen Leben, das ganze Geheimnis von Gottes Willen. Ist zusammengefasst in fürchte Gott und suche Zuflucht bei ihm. Das ist Anbetung im Geist und Wahrheit. Alles andere ist nichtig und Götzen und schwach und unbeständig. Es sind uns so oft, dass ich sehe immer dort, so wenn irgendein Kind eine Krankheit hat oder ein Wehwehchen oder irgendwas, ne, dann kommt, geht zu Google und guckt halt, was für eine Krankheit das sein könnte, ne, so und alle Symptome eingeben und so. Erschreckend ist nur, dass es so viele verschiedene Arten von Krankheit gibt, so die Symptome haben, dass man da im Endeffekt noch mehr Angst haben könnte, ne, weil da noch schlimmere Sachen kommen, als man vorher gedacht hätte, ne, und auf einmal ist das Schlimmste möglich, ne, so ein. Ich bin froh, dass meine Frau reif genug ist, die steht da drüber, ne? Aber wenn ich dann das höre, dann denke ich manchmal so, oh, na, ja, bitte nicht das. Ne? Wenn ich aber zu Gott gehe und sage, Herr, meine Kinder sind krank oder das und das, so, und ich gehe zu ihm und sage, bitte heile meine Kinder und bitte pass auf meine Kinder auf. Ne? So, dann gehe ich da raus mit Frieden. Ne? Und ich weiß, wusste immer, ob wir warten sollen oder ob wir zum Arzt gehen sollen. Ne? So, Gott redet und gibt Ruhe. Ne? Wenn ich Angst habe, weil Menschen Böses tun wollen, ne, oder Angst habe, weil ich nicht die Frucht sehe, die ich erwarte von Gott, oder Angst habe wegen Sachen, die irgendwie überhaupt nicht funktionieren, wo suche ich die Lösung? Ne? Wo finde ich dann, suche ich meinen Frieden? Ne? Wo suche ich Trost und Schutz? Wenn ich Angst habe, ich finde oft keine Zuflucht bei meiner Frau. Ne? So. weil ich oft selber nicht verstehe, was mir Angst macht. Ich finde oft Kindtrost bei meiner Frau, weil ich nur ansatzweise erzählen kann, wie es mir geht. So, nicht ausreichend, damit sie genug Weisheit hätte, um mich zu trösten. Ne? So, ich muss zu Gott kommen. Er weiß genau, wo die Probleme sind. Er weiß genau, wie es geht. Genauso andersrum. Meine Frau hat viele Worte. Aber trotzdem kann sie, findet sie bei mir auch nicht immer Trost. Ne? Weil bei vielen Sachen bin ich einfach überfordert. Da gibt es so viele Möglichkeiten, was du sagen könntest. Aber was ist wahr oder richtig? Ne? So, was denn? Groß ist deine Güte bei denen, die dich fürchten, die dich akzeptieren als der große Gott und die du an denen erzeigst, die bei dir Zuflucht suchen, angesichts der Menschenkinder. Denn du verbirgst sie im Schutz deines Angesichts, vor den Verschwörungen der Menschen, und du verbirgst sie in einer Hütte, vor dem Gezänk der Zunge. Gelobt sei der Herr, denn er hat mir seine Gnade wunderbar erwiesen in einer festen Stadt. Ja, ich hatte zwar in meiner Bestürzung gesagt, ich bin verstoßen von deinen Augen, doch du hast die Stimme meines Flehens gehört, als ich zu dir schrie. David kommt zurück und sagt, ja, vorhin dieser Anfall hier, das waren nur Gefühle, ne? Das war nicht echt. So. Aber du kamst zu mir und hast geredet, weil ich dich gesucht habe. Ich bin zu dir gekommen und habe jetzt Trost und Gnade. Ich bin zu dir gekommen und habe Freude. Liebt den Herrn alle seine Frommen. Der Herr bewahrt die Treuen. Dafür gilt reichlich dem, der hochmütig handelt. Liebt den Herrn, ihr Frommen. Wer ist fromm? Der Gott sucht und der nach ihm fragt und sich nach ihm ausstreckt. Sich verändern lässt von ihm. So, der ist fromm. Der Herr bewahrt die Treuen. Seid stark und euer Herz fasse Mut, ihr alle, die ihr auf den Herrn harrt. Das sagt David doch zu uns gerade. Hat man in Vers 27 schon. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Ne? Und das ist so schön, dieser kaputte Geist, ne, der so schwach und so elend und so dunkel da zusammengebrochen da lag, wie Matsch, zu Gott geschrien, ich habe keine Kraft mehr, meine Beine sind schlaff und zerbrochen und mein Leben ist dahin und ich bin voller Kummer und Seufzen und meine Augen sind blind so und ich kann nicht mehr. Ne. Der sucht Gott und er findet Trost und er findet Gnade, ne, und am Ende so steht er da wieder als neuer Mensch, ne, im Geist. Und es fähig, andere Mut zuzusprechen. Guck dir das an, dieser Mann, der mutlos war und überhaupt keine Stärke, der kraftlos da war und nichts zu sagen hatte, der Gott nicht sehen konnte und nicht glauben konnte, steht danach, nach seinen Gebeten, nach seiner Zeit mit Gott da und spricht zu seinen Geschwistern, sei stark. Fasse Mut. Harre auf den Herrn. Ich liebe das so, ne? Unsere Gebetsleben. So. Und in 2. Korinther 4, Vers 7, das würde ich gerne noch mit euch lesen. Das fand ich heute sehr schön. Also 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht gedrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. Und Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, ist ewig. Hab das so gelesen und dachte, oh, Hammer, ja genau. Das, was Paulus hier der Gemeinde sagt, im Grunde, so für mich, so sei stark, euer Herz fasse Mut, so ihr alle, die auf den Herrn harrt. Das können nur wir. Ich weiß nur, ohne Jesus, ich hätte gewünscht, dass da jemand ist, auf den ich mich stützen kann. Ich hätte gewünscht, dass da eine Festung ist, die mir Schutz gibt vor meiner Angst. Ich habe danach gesehnt, ich habe danach gesucht, aber ich habe es nicht gefunden. Ich hätte gewünscht, dass mich jemand da rausführt. Dass jemand da ist, der mich versteht. Jemand, zu dem ich kommen kann, jederzeit. Da war aber niemand, da war nur ich. Meine Eltern konnten mir nicht helfen, meine Freunde konnten mir nicht helfen, Religion konnte mir nicht helfen, Drogen konnten mir nicht helfen, meine Träume zu erfüllen hat mir nicht geholfen. Ich konnte mir nicht helfen. Und dann gibst du dein Leben Jesus hin und dann fängst Neues und auf einmal ist das da. So eine Sicherheit, so ein Felsen, so ein Grund, der sich nicht bewegt. Eine Sicherheit, auf die man bauen kann, wo man weiß, das ist treu so, für ewig. Das wird so bleiben. Das, was er sagt in seinem Wort, bleibt. Er wird sein Wort nicht ändern, weil er perfekt ist. Alle Ängste, die da sind, alle Sorgen, die kommen, alle Nöte, die ich habe, alles, was sich meine Seele wünscht, all meine Liebsten und auch die Bedrängnis und die Feinde, all mein Fleisch und meine Schwachheit, all diese Süchte und all diese Lieblosigkeit, diese Selbstliebe, all diese Götzen, denen ich anhänge und die mir die Liebe rauben und die Freude. All das, was mir viel zu viel ist und viel zu schwer, all das, was mich erdrückt und was mich nicht leben lässt, all das, was Gott zum Schweigen bringt. Und das, ehrlich, wenn man sieht, wer man ist und was man hat und was einen bedrückt, das ist doch viel zu viel, oder? Das ist doch eine riesige Last, die kann man nicht stemmen als Mensch. Und das ist eben das, warum Jesus sagt, ich bin bei dir und du wirfst deine Last auf mich, weil ich weiß, wie schwach du bist. Ich will die tragen, weil ich möchte dich im Frieden sehen. Ich möchte dich glücklich sehen. Und dieses glücklich meint nicht reich in all meinen Träumen und fleischlichen Wünschen und dass ich machen darf, was ich will, auch wenn Gott was anderes sagt. Nee, dieses Glücklichsein ist, Frieden zu haben, Gott zu hören, Früchte zu bringen, loszulassen, sich sicher zu fühlen. Und wie hier steht, wir folgen Jesus. Und deswegen werden wir unterdrückt und werden auch verfolgt werden und werden Jesus Leiden tragen an unserem Leib. Wenn wir von Jesus erzählen in der Welt, wir kommen in Verlegenheit, aber wir verzweifeln dabei nicht. Weil wir wissen, von was wir erzählen. Wir haben Jesus bekommen. Deswegen wollte ich heute das Abendmahl mit euch feiern. Einfach nur, weil wir das hier haben. Wir sind frei, wirklich frei. Und wer sich fremd fühlt von Gott, der braucht ja nur kommen. Und Herr, ich danke dir dafür, für deine Gnade und dass du uns die sehen lässt und dass du uns immer wieder sagst, dass wir errettet sind und dein, dass wir erkauft sind. Ich danke für diese Rüstung, Herr, die ich anziehen will, weil ich Angst habe in der Welt. Weil ich wehrlos bin und schutzlos, Herr, weil die Pfeile kommen und weil, wenn sie nicht kommen würden, würde ich mich selber erstechen. Ich danke dir für diese Schützung, für die Rüstung, Herr, für dich. Du bist das. Du bist der Helm. Du bist das Schild. Du bist der Brustpanzer. Der Gürtel, die Schuhe. Du umgibst uns wie eine Titankugel, und wir sind beschützt da drin, nicht mehr sichtbar. Und ich danke dir so, dass deine Gerechtigkeit uns umgibt, dass du uns hältst. Und ich bitte dich, dass dein Geist auf uns kommt, so dass dass du uns belebst, Herr, dass du uns Kraft gibst. Und ich wünsche mir das so sehr, so stark und mutig sein, einfach so. Das hast du auch zu Nehemia gesagt und zu Mose, sei stark und mutig. Das hast du zu Josua gesagt, du, Gott, sei stark und mutig. Das kann nur jemand sein, der weiß, wer Gott ist, der weiß, wer du bist. Und du bist groß, du bist so gut. Und es sind einfache Worte und es ist nichts Besonderes und nichts Neues, aber doch ist es so wichtig für mich, das zu hören, Herr. Dass ich sicher bin in dir. Und ich will dich suchen in allem. Ja, bitte segne die Zeit jetzt mit dir und ja, führ uns zu deinem Tisch. Vergib, wer Buße tut, und segne, wer rein vor dir steht, Herr. So. Ich danke, dass du uns vergeben ist. Ich danke dir für dein Blut, für deine Gerechtigkeit. Ich danke dir für deinen Leib, der da gebrochen wurde. Ja, wir danken dir gemeinsam als Gemeinde, so als Leib von dir. Und dich da preisen, ja. Dass es einfach feststeht, dieser neue Bund. Dass wir uns erinnern sollen an diesen neuen Bund. Weil du der bist, der du bist, treu und wahrhaftig. Und deswegen wollen wir das feiern, uns Abendmahl zu nehmen, weil es unsere Sicherheit ist. Darin, dass du gerecht bist, unsere Gerechtigkeit. Und dass du verstehst, dass wir den Weg nicht gehen können. Deswegen bist du umgegangen. Ich danke dir dafür, Herr. Ich danke dir auch, dass wenn wir uns demütigen vor dir und dass du uns hochhebst und uns erquickst. Ich möchte es nicht vermissen, mit dir zu reden, zu ernst sein. Christsein ohne dich ist, ja, sinnlos und leer. Du bist mehr als ein Hobby, du bist unser Leben, Herr. Ja.